Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hakan Ören
und Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau die Sendereien Tod und Exil, Logbuch des Kapitäns und danach geht es mit Musik weiter.
Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Nachrichten.
Handelsminister Ömer Bolat hat gesagt, wir werden unsere Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Ungarn, mit dem wir starke historische und kulturelle Bindungen und tief verwurzelte Wirtschaftsbeziehungen haben, auf ein viel stärkeres Niveau bringen. Ömer Bolat nahm an der Ministertagung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in der französischen Hauptstadt Paris teil. Nach dem Treffen mit dem ungarischen Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó sagte Bolat in einer Erklärung auf seinem Social-Media-Account: Wir werden unsere Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Ungarn, mit dem wir starke historische und kulturelle Bindungen sowie tief verwurzelte Wirtschaftsbeziehungen haben, auf ein viel stärkeres Niveau anheben.
Das Handelsministerium hat erklärt, die Ausfuhr- und Einfuhrgeschäfte mit Israel sind für alle Produkte ausgesetzt worden. Türkei wird diese neuen Maßnahmen strikt und entschlossen umsetzen, bis die israelische Regierung den ununterbrochenen Fluss der humanitären Hilfe nach Gaza zulässt. Das Ministerium gab eine schriftliche Erklärung zu der Entscheidung Türkeis über den Handel mit Israel ab. In der Erklärung wurde daran erinnert, dass mehr als 35.000 palästinensische Zivilisten, darunter 15.000 Kinder, ihr Leben verloren haben und etwa 78.000 palästinensische Bürger infolge der völkerrechts- und menschenrechtswidrigen Angriffe Israels gegen Palästina verletzt wurden. Es wurde erklärt, dass Türkei seit dem 7. Oktober 2023 auf höchster Ebene Initiativen ergriffen hat, um die Konflikte zu beenden, humanitäre Verluste und physische Zerstörung zu verhindern, einen dauerhaften Waffenstillstand zu gewährleisten und eine Zwei-Staaten-Lösung zu verwirklichen, sowie alle Mittel der Diplomatie einzusetzen. In der Erklärung wurde hervorgehoben, dass Türkei der Bevölkerung des Gazastreifens seit dem ersten Tag zu Hilfe geeilt ist, 10.000 Tonnen humanitärer Hilfe mit Schiffen und Flugzeugen in die Region geliefert hat, insbesondere Lebensmittel, Gesundheits- und medizinische Hilfsgüter, Tausende von Patienten evakuiert hat und den Palästinensern in diesen schwierigen Tagen zur Seite stand. Das von Israel verursachte Massaker, die humanitäre Katastrophe und die physische Zerstörung gehen weiter. Die israelische Regierung ignoriert die internationalen Waffenstillstandsbemühungen und verhindert humanitäre Hilfe. Türkei hat die Ausfuhr von 54 Produktgruppen nach Israel mit Wirkung vom 9. April 2024 eingeschränkt. In dieser Entscheidung wurde betont, dass die Beschränkungsmaßnahmen so lange in Kraft bleiben, bis Israel einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen erklärt und einen angemessenen und ununterbrochenen Fluss von humanitärer Hilfe ermöglicht. Dennoch ist festzustellen, dass die israelische Regierung ihr aggressives Verhalten fortsetzt und sich die humanitäre Tragödie in Palästina verschlimmert hat. In diesem Zusammenhang wurde die zweite Phase der auf staatlicher Ebene ergriffenen Maßnahmen eingeleitet und die Ausfuhr- und Einfuhrgeschäfte mit Israel wurden für alle Produkte ausgesetzt. Türkei wird diese neuen Maßnahmen strikt und entschlossen umsetzen, bis die israelische Regierung den ununterbrochenen und ausreichenden Fluss der humanitären Hilfe nach Gaza zulässt. Andererseits wurde in der Erklärung unterstrichen, dass die notwendigen Arbeiten zwischen dem Handelsministerium und dem palästinensischen Wirtschaftsministerium koordiniert werden, um sicherzustellen, dass die Palästinenser, die unter der Besatzung leben müssen, nicht von diesen Beschränkungen betroffen sind und dass die Republik Türkei die gerechte Sache der Palästinenser weiterhin unterstützen wird, wie sie es bis heute getan hat.
Zwei PKK-Terroristen, die aus ihren Unterschlupfgebieten im Nordirak geflohen sind, haben sich der Grenzpolizei in Habur gestellt. Das Verteidigungsministerium teilte in einer Erklärung mit, dass sich zwei PKK-Terroristen, die aus ihren Unterschlupfgebieten im Norden Iraks geflohen waren, der Grenzpolizei in Habur ergeben haben. Die Flucht aus der Terrororganisation PKK, die mit den Operationen der Kralle Schloss-Serie in die Enge getrieben wurde, geht weiter. Zwei PKK-Terroristen, die aus ihren Unterschlupfgebieten im Norden Iraks geflohen sind, haben sich unserer Grenzpolizei in Habur gestellt. Der einzige Ausweg für Terroristen ist, sich der türkischen Justiz zu stellen, hieß es in der Erklärung weiter.
Bei Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas auf Universitätsgeländen in den USA sind innerhalb von 2 Wochen mindestens 2000 Menschen festgenommen worden. Dutzende von Universitäten, darunter einige der renommiertesten Hochschulen der USA, protestieren seit dem 18. April gegen die israelischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Gaza. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Associated Press, AP, die sich auf eigene Quellen beruft, wurden mindestens 2000 Demonstranten, darunter viele Dozenten und Professoren, im Zuge dieser Proteste festgenommen. Während Solidaritätscamps mit dem Gazastreifen auf Universitätsgeländen im Ganzen dann unter dem Druck von Universitätsverwaltung und hartem Polizeieinsatz aufgelöst wurden, gehörten Universitätsgelände im Bundesstaat Kalifornien zu den aktivsten Protestorten der letzten 24 Stunden. An der University of California Los Angeles spielten sich in den frühen Morgenstunden chaotische Szenen ab, als Spezialeinheiten der Polizei gegen Studenten vorgingen. Nach Angaben der Staatspolizei wurden bei der Polizeirazzia an der University of California mindestens 200 Personen festgenommen, die im Bezirksgefängnis in der Innenstadt von Los Angeles festgehalten werden. Auch an den Universitäten von New Hampshire, North Arizona und Tulane wurden Protestcamps aufgelöst und Studenten festgenommen. In New York, wo Solidaritätscamps für den Gazastreifen organisiert wurden, wurden Proteste an der Columbia University, dem City College, der Stony Brook University, der Buffalo University und der Fordham University von der Polizei aufgelöst. Während die Polizei versuchte, das Gaza-Solidaritätscamps aufzulösen, fragten Kalifornien-Studenten die Polizei, Sicherheitskräfte, wo waren sie gestern Abend und erinnerten an den Angriff einer pro-israelischen Gruppe auf sie. Die pro-palästinensischen Studenten fragten die Polizei, warum sie nicht von den pro-israelischen Angreifern geschützt wurden, die sie mit scharfen Gegenständen, Hämmern und Steinen attackierten und warum sie Angreifer nicht festgenommen wurden. Gestern Abend kam es an der University of California zu Spannung, als eine maskierte pro-israelische Gruppe den Zeltbereich auf dem Campus angriff und es dauerte Stunden, bis die Polizei in den Vorfall eingriff. Die Gemeinschaft muss das Gefühl haben, dass die Polizei sie schützt und nicht zulässt, dass andere ihnen Schaden zufügen, sagte Rebecca Husseini, eine Vertreterin des Muslim Public Affairs Council, auf einer Pressekonferenz. Die Sektion der Columbia University, der American Association of University Professors, veröffentlichte ebenfalls eine Pressemitteilung in den sozialen Medien, in der sie die Universitätsverwaltung dafür verurteilte, dass sie die New Yorker Polizei aufgefordert hatte, bei der Auflösung von Studenten, die Palästinenser auf dem Campus zu unterstützen, einzugreifen.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der stellvertretende Unterstaatssekretär im US-Außenministerium und für Rüstungskontrolle, Abschreckung und Stabilisierung, Paul Dean, hat gesagt, wir werden die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen niemals einer künstlichen Intelligenz überlassen. In einer Online-Pressekonferenz betonte Dean, dass die US-Regierung eine sehr klare und starke Verpflichtung eingegangen sei, dass die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen nur von Menschen getroffen wird. Wir werden die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen niemals einer künstlichen Intelligenz überlassen, sagte Dean und wies darauf hin, dass sein Land hinter dieser Erklärung stehe und sie gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich veröffentlicht habe. Wir würden es begrüßen, wenn China und Russland eine ähnliche Erklärung abgeben würden, sagte Dean und fügte hinzu, dass dies auch im Sinne der Harmonie zwischen den 5 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates zu begrüßen wäre.
Der Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, hat angekündigt, dass eine Hamas-Delegation nach Ägypten reisen wird, um die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen abzuschließen. Nach einer schriftlichen Erklärung der Hamas hat Ismail Haniyeh, der Leiter des Politbüros der Hamas, in einem Telefongespräch mit dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamil die Verhandlungen über die Beendigung der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen erörtert. Hania erklärte, die Verhandlungsdelegation der Hamas werde so bald wie möglich in Ägypten eintreffen, um die laufenden Verhandlungen abzuschließen und ein Abkommen auszuarbeiten, das den Forderungen des palästinensischen Volkes entspricht und die israelischen Angriffe beendet. Hania lobte die Rolle Ägyptens in diesem Prozess und verwies auf die positive Haltung der Hamas bei der Prüfung des Waffenstillstandsvorschlags. Ägyptische Medien berichten am Vortag, dass die Hamas-Delegation die ägyptische Hauptstadt Kairo verlassen habe und schriftlich auf den ägyptischen Vorschlag für ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen antworten werde. Der ägyptische Außenminister Sami Shukri sagte am 29. April auf dem Weltwirtschaftsforum in Saudi-Arabien, dass es einen Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen gebe, den Israel seit dem 7. Oktober 2023 angreift. Es wurde bekannt gegeben, dass der Hamas am 26. April ein neuer Vorschlag für ein Waffenstillstandsabkommen und einen Gefangenaustausch unter Vermittlung von Ägypten und Katar vorgelegt wurde und dass die Hamas an dem Vorschlag arbeitet und bald darauf reagieren wird. Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mehr als 34.500 Palästinenser getötet, darunter mehr als 24.000 Frauen und Kinder.
In Kirgisistan sind 29 Schülerinnen und Schüler verletzt worden, als ein Lastwagen in die National Manas Epic Veranstaltung raste. Während der Leseveranstaltung National Manas Epic, die auf einem freien Gelände in der Ortschaft Jergetal in der Kreisstadt Suzak in der Region Jalalabad stattfand, bewegte sich der geparkte Pickup aus unbekanntem Grund bergab. Der Lastwagen raste in die Menschenmenge hinein, die an der Veranstaltung teilnahm. Nach einer schriftlichen Erklärung des Gesundheitsministeriums seien bei dem Unfall 29 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren verletzt worden. Drei der Verletzten würden sich demnach in einem kritischen Gesundheitszustand befinden. Der Fahrer des Lastwagens wurde festgenommen. In seiner ersten Aussage bei der Polizei gab der Fahrer an, er habe Eis zur Veranstaltung geliefert und sein geparktes Fahrzeug habe sich aus einem unbekannten Grund in Bewegung gesetzt.
Der Wiederaufbau des Gazastreifens wird schätzungsweise Jahrzehnte dauern und mehr als 40 Milliarden US-Dollar kosten. Der Direktor des Regionalbüros des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, UNDP, für die arabischen Staaten, Abdel al-Dardari, sprach bei der täglichen Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen mit Journalisten. Al-Dardari sagte, dass die vom UNDP für den Gazastreifen geplante frühe Wiederaufbauphase schätzungsweise 3 bis 5 Jahre dauern und 2 bis 3 Milliarden Dollar kosten werde, während der langfristige Wiederaufbauplan Jahrzehnte in Anspruch nehmen werde. Al-Dardari wies darauf hin, dass der Index der menschlichen Entwicklung in Palästina um 20 Jahre zurückgegangen ist, während er für den Gazastreifen 40 Jahre beträgt und sagte, im Gazastreifen sind wir fast wieder in den 80er Jahren angelangt. Al-Dardari wies darauf hin, dass alle Investitionen, die in den letzten 20 Jahren in die menschliche Entwicklung in den palästinensischen Gebieten und in den letzten 40 Jahren in Gaza getätigt wurden, zunichte gemacht wurden und erklärte, dass schätzungsweise 50 Milliarden Dollar an Investitionen verschwunden sind. Al-Dardari erklärte, sie hätten berechnet, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens mehr als 40 Milliarden Dollar kosten würde. Al-Dardari wies darauf hin, dass im Gazastreifen rund 37 Millionen Tonnen feste Abfälle zu beseitigen sind und dass 72% der Häuser zerstört wurden und betonte, dass es noch nie zuvor eine so umfangreiche Zerstörung in so kurzer Zeit gegeben habe.
Carla Bruni Sarkozy, Ehefrau des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, steht in Verdacht, ihrem Mann in einer Affäre um mutmaßliche Wahlkampfgelder aus Libyen auf illegale Weise unterstützt zu haben. Die Sängerin wurde gestern erstmals nicht als Zeugin, sondern als Verdächtige befragt, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr. In dem seit Oktober 2023 laufenden Verfahren gegen Sarkozy und mehrere weitere Verdächtige geht es um die Aussagen des franco-libanesischen Mittelmannes Ziad Takieddine. Dieser hatte Sarkozy zunächst belastet. Er hatte vor Gericht ausgesagt, 2006 und 2007 Koffer voller Bargeld des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi an Sarkozy übergeben zu haben. Später nahm Takieddine seine Aussagen überraschend zurück. Die Justiz ermittelt gegen Sarkozy und seine PR-Beraterin Michelle Merchant wegen Zeugenbestechung. Sarkozys Frau, die 2023 lediglich als Zeugin angehört worden war, ist mittlerweile selber in Verdacht geraten. Den Ermittlern war aufgefallen, dass Buruni Sarkozy sämtliche Nachrichten gelöscht hatte, die sie mit der PR-Beraterin ausgetauscht hatte, kurz bevor die Justiz ein Verfahren gegen die PR-Beraterin einleitete.
Schlechtere iPhone-Verkäufe haben im vergangenen Quartal den Umsatz von Apple nach unten gedrückt. Die Erlöse fielen im Jahresvergleich um 4% auf 90,75 Milliarden Dollar. Der Konzern übertraf damit immer noch die Erwartung der Analysten, die im Schnitt mit rund 90 Milliarden Umsatz gerechnet hatten. Zugleich kündigte Apple einen gewaltigen Aktienrücklauf im Volumen von bis zu 110 Milliarden Dollar an. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel am Donnerstag zeitweise um mehr als 7% zu. Der Rückgang zeichnete sich ab. Im Vorjahresquartal hatte eine aufgestaute Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro die Verkäufe zusätzlich hochgetrieben. Im Weihnachtsgeschäft 2022 konnte es viele Interessenten nicht kaufen, weil Corona-Lockdowns in China die Produktion bremsten. Jetzt waren alle Modelle des aktuellen iPhone 15 im vergangenen Feiertagsquartal verfügbar. Dadurch lief das Geschäft zum Jahresstart 2024 wie gewohnt etwas ruhiger. Der iPhone-Umsatz sank im Jahresvergleich um rund 10,5% auf 45,96 Milliarden Dollar. Das lag nur knapp unter der durchschnittlichen Erwartung der Analysten. Im Fokus der Wall Street stand auch das China-Geschäft, wo vor allem das iPhone zuletzt stärker die Konkurrenz einheimischer Marken zu spüren bekam, einschließlich des wiedererstarkten Huawei-Konzerns. Die Apple-Erlöse in der Region sanken um 8% auf knapp 16,4 Milliarden Dollar. Das war besser als wie viele Marktbeobachter erwartet hatten. Im Dienstleistungsgeschäft sowie bei Mac-Computern verbuchte Apple im Jahresvergleich einen Umsatzplus. Beim iPad gab es dagegen einen deutlichen Rückgang. Unterm Strich sank der Gewinn um gut 2% auf rund 23,64 Milliarden Dollar, umgerechnet 22 Milliarden Euro. Für das laufende Quartal sagte Konzernchef Tim Cook beim US-Sender CNBC einen Umsatzanstieg im einstelligen Prozentbereich voraus. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkischen Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Meine Damen und Herren, Sabah titelt mit der Schlagzeile Erdogan, wir können zu rassistischen Anschlägen in Deutschland nicht schweigen und schreibt, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe sich erneut zu dem Anschlag in Solingen geäußert, bei dem 4 türkischstämmige Menschen ihr Leben verloren haben. Erdogan habe gesagt, er habe die Angelegenheit an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weitergeleitet und gesagt, wir können angesichts dieser abscheulichen Vorfälle nicht schweigen, wir werden den Fall verfolgen. Habertürk bringt die Schlagzeile Erdogan warnt den Westen vor Islamphobie und schreibt, Staatspräsident Erdogan habe mit Blick auf die zunehmende Islamfeindlichkeit im Westen gesagt, es ist eine Schande und ein Skandal, dass rechtsextreme Bewegungen in einigen europäischen Ländern vom Staat gefördert werden. Der Staatspräsident habe gesagt, dass Angriffe gegen Muslime und Migranten im Westen sogar im Stadium der Ermittlungen vertuscht werden. Hürde titelt mit der Schlagzeile Erdogan, USA lynchen Demonstranten in Gaza. Staatspräsident Erdogan habe auf die Gewalt gegen diejenigen, die in den USA gegen Israel protestiert, reagiert. Erdogan habe gesagt, an einigen renommierten Universitäten reagieren gewissenhafte Studenten, Akademiker auf das Massaker. Sie sind Gewalt und Folter ausgesetzt, Rektoren, Akademiker werden entlassen und gelyncht. Stade bringt die Schlagzeile die Entscheidung Türkis gegen Israel in der Weltpresse und schreibt, Außenminister Hakan Fidan habe bekannt gegeben, dass Türkei beschlossen habe, sich dem von Südafrika gegen Israel angestrengten Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof anzuschließen. Die Äußerungen von Minister Fidan seien auf breites Echo in der Weltpresse gestoßen. Jenischer vertitelt mit der Schlagzeile kritischer Schritt zwischen Türkei und dem Irak und schreibt, die irakischen Grenztruppen hätten Stützpunkte in der Nähe der türkischen Operationsgebiete errichtet. Das Verteidigungsministerium habe erklärt, um die Aktivitäten der Terrororganisation PKK zu verhindern, werden die Aktivitäten zwischen dem Irak und unserem Land weiterhin koordiniert. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkische Presseschau.
Tod und Exil.
Manchmal wurden die Türken in der Euphorie des Aufstands, in der Freude über den Schluss ihrer früheren Herren, im Eifer des Gefechts ohne Vorsatz sofort getötet, aber häufiger wurden die Morde vorsätzlich und kaltblütig begangen. In den Städten wurde die gesamte türkische Bevölkerung zusammengetrieben, zu einem geeigneten Ort marschiert und dort massakriert. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle werden wir heute unsere Sendung fortsetzen. In ähnlicher Weise regt Philipps Bericht über die Ereignisse in Tripolis zum Nachdenken darüber an, was Rassismus und Hass einem Menschen antun können. 3 Tage lang waren die armen türkischen Siedler der Wollust und Grausamkeit eines Mobs von Wilden ausgesetzt. Weder Geschlecht noch Alter wurden verschont. Selbst Frauen und Kinder wurden gefoltert, bevor sie getötet wurden. Das Gemetzel hatte ein solches Ausmaß, dass selbst Theodoros Kolokotronis, der Anführer des Mobs, sagt, dass die Füße meines Pferdes den Boden nicht berührten, als ich vom Tor der oberen Festung aus in die Stadt einritt. Der Weg der Siegesfeier, den es entlang ritt, war voll mit Leichen. Nach 2 Tagen wurden die Überlebenden der Muslime, etwa 2000 Menschen, jeden Alters und Geschlechts, vor allem Frauen und Kinder, brutal zusammengetrieben und zu einem Bach in den benachbarten Bergen gebracht, wo sie wie Schafe geschlachtet wurden. In der Tat sind nicht nur die Griechen für diese Massaker verantwortlich. Die westlichen Regierungen, die sie auf jede erdenkliche Weise unterstützt haben, und die intellektuellen Soldaten und einfachen Menschen, die freiwillig an diesem Krieg teilgenommen haben, sind ebenso für die Massaker verantwortlich wie sie selbst. Während des griechischen Aufstands auf dem Peloponnes organisierten viele europäische Länder, insbesondere England, Veranstaltungen zur Unterstützung des Aufstands. Die griechische Unabhängigkeit und die osmanische Unterdrückung wurden übertrieben dargestellt. In Amerika und Europa wurden Komitees gebildet, um Geld und Freiwillige zu sammeln. Griechische Sympathisanten und Freiwillige strömten auf den Peloponnes, um am Unabhängigkeitskrieg teilzunehmen. Alfred Oelensch beschreibt die Ereignisse wie folgt. Die ersten Freiwilligen, die ankamen, nahmen an der Belagerung von Tripolis mit den Truppen von Dimitri Ypsilanti teil. In den späteren Phasen des Aufstands nahm die Sympathie für die Griechen in ganz Europa rapide zu. Die hellenische Bewunderung erreichte ein hohes Niveau. Überall in Europa wurden griechische Freundschaftskomitees gegründet. Zu den Mitgliedern der Komitees, die auf den Peloponnes reisten, gehörten berühmte Persönlichkeiten wie Oberst Fabier, der in Napoleons Armee diente, Richard Church und der englische Dichter Lord Byron. Die Deutschen organisierten sogar eine spezielle Freiwilligeneinheit, um gemeinsam mit den Griechen für Religion und Freiheit zu kämpfen. In Amerika wuchs das Interesse an der griechischen Revolte nach. Es wurden Vergleiche zwischen dem Aufstand und der amerikanischen Revolution gezogen. In Großstädten wie New York wurden Geld- und Munitionsspenden gesammelt und mit Freiwilligen auf den Peloponnes geschickt. Einer der berühmtesten dieser Freiwilligen war George Finlay, der ein Buch über die griechische Geschichte schrieb. Die Angriffe und Massaker auf dem Peloponnes lösten bei der osmanischen Verwaltung und der türkischen Bevölkerung große Empörung aus. Die osmanische Regierung reagierte sofort und heftig auf die Gräueltaten auf dem Peloponnes. Der Patriarch und einige andere, die die griechische Unabhängigkeit indirekt unterstützt hatten, indem sie Vertreter in der Führung der Philiki Eteria hatten, die den Aufstand organisierte und die das Massaker nicht verurteilten, wurden vor der Tür des Patriarchs hingerichtet. Einer der Gründe für die Hinrichtung war die Einschüchterung der Minderheiten, die mit den Großmächten und den imperialistischen Mächten kollaborierten, die sie politisch nutzen wollten. Auch gegen die griechische Bevölkerung der Provinz Aiden und der Insel Chios wurden harte Maßnahmen ergriffen. Außerdem griffen einige Mitglieder der türkischen Gemeinde die Griechen dort wegen der Massaker auf dem Peloponnes an. Die Aufständischen waren mit der Entwicklung zufrieden. Die Saat des Hasses, die sie zwischen den Gemeinschaften gesät hatten, war endlich aufgegangen. Aus Hass wurde Hass und aus einem Massaker ein Massaker. Es wird geschätzt, dass vor dem Aufstand etwa 25.000 Muslime, das heißt Türken, auf dem Peloponnes lebten. Dem Historiker Finley zufolge liegt diese Zahl etwa bei 20.000. Dimitris Litoxos hingegen gibt in seinem Artikel die dunkle von 1821 der Völkermord an den Muslimen in der Zeitung Nea Anatoli vom 31. Oktober 2000 diese Zahl mit 63.813 an. Die große Mehrheit dieser Menschen lebte verstreut und war in der Landwirtschaft tätig. Sie verfügen daher nicht einmal über die Mittel zur Selbstverteidigung. Darüber hinaus ist es schwierig, die Sicherheit von Menschen zu gewährleisten, die in einem derart unorganisierten Zustand lebten. Vor allem hätte sich niemand vorstellen können, dass Menschen, die bis gestern noch nebeneinander gelebt haben, zu einem solchen Terror gegeneinander fähig sein und sich so grausam und brutal verhalten würden. Doch das Undenkbare, das Unglaubliche wird Realität und ein solches Bild entsteht. Auf dem Peloponnes, in Serbien und in den Donaufürstentümern hörten die Aufstände und Rebellionen nie auf. Bevor einer endet, beginnt ein anderer. Auf wieder!
Tod und Exil.
Gel sana alışım gel, gel gel gülüşüm gel. das Logbuch des Kapitäns.
Istanbul flüstert einem die einzigartigen Geschichten der alten Zeiten ins Ohr. Diese Geschichte findet man manchmal auf einer Straße, manchmal in einem historischen Artefakt, manchmal in der Menschenmenge, in einem unerwarteten Moment. Ein Gebäude, an dem sie vorbeieilen, zeugt von vergangenen Jahrhunderten, ein anderes wird zum Gegenstand historischer Ereignisse und versetzt sie in jene Zeit zurück. Istanbul ist voll von Überraschungen. Heute beginnen wir unsere Reise mit dem Besuch eines der ältesten Gebäude in der Geschichte Istanbuls. Wir fahren zum Galata-Turm, einem unverzichtbaren Element der Silhouette Istanbuls. Unser Gezgin bringt uns zum Karaköy-Pier. Wir lassen den warmen Wind am Goldenen Horn hinter uns und legen ab. Wir legen Gezgin an der Pier ab und betreten Karaköy. Karaköy befindet sich am Eingang zum Goldenen Horn auf der europäischen Seite. Es ist einer der ältesten Stadtteile Istanbuls. Während der byzantinischen Zeit war Karaköy ein wichtiges Handelszentrum, das auch unter der Herrschaft der Genueser weiter Bestand hatte. Heute ist Karaköy mit seinen historischen Gebäuden, Kunstgalerien, Wandmalereien, Cafés am Meer und natürlich dem Galata-Turm ein lebendiges Viertel. Die engen von Geschäften, Restaurants und Cafés gefüllten Straßen führen uns zum Galata-Turm, einem der Wahrzeichen Istanbuls. Der Galata-Turm ist einer der ältesten Türme der Welt und wurde von der UNESCO in die Vorschlagsliste für das Weltkulturerbe aufgenommen. Der heutige Turm wurde von den Genuesen erbaut, aber es gab bereits in byzantinischer Zeit einen anderen Turm an derselben Stelle. Hier ist der traumhafte Galata-Turm, der aussieht wie aus einem Märchen. Der Turm ist einer der meistbesuchten Orte in Istanbul und wurde jahrhundertelang als Feuerturm, Gefängnis und Leuchtturm genutzt. Der Teil des Gebäudes, der bis zum dritten Stockwerk reicht, trägt Spuren der Genueser, während die anderen Stockwerke Spuren des Osmanischen Reiches tragen. Wenn Sie den Galata-Turm besteigen und die sieben Hügel Istanbuls und seine einzigartige Aussicht sehen möchten, folgen Sie mir.
Say evde çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan, sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen
Galaterturm soll in den Jungfrauenturm verliebt sein und der Bosporus trennt die beiden Verliebten. Zwei prächtige und einsame Türme schauen sich seit Hunderten von Jahren aus der Ferne an. Wir wissen nicht, ob sie ineinander verliebt sind, aber es ist unbestreitbar, dass sie zwei unverzichtbare Elemente der Istanbul-Silhouette sind. Wir verlassen den Galaterturm und fahren weiter nach Beyoğlu, dem Stadtteil, in dem die Geschichte Istanbuls begann. Wenn die Dichte des Galataturms zunimmt, beginnt er sich in Richtung Pera auszudehnen, das mit Weinbergen und Gärten bedeckt ist. Byzanz nannte die Region auf der anderen Seite des Goldenen Horns, in der es Weinberge gab, Pera. Pera ist der alte Name von Beyoğlu und bedeutet auf Griechisch die auf der anderen Seite, die andere. Denn Pera liegt tatsächlich auf der gegenüberliegenden Seite des Zentrums des Stadtes. Erst mit dem Bau des Galaterturms und dann mit dem Bau der Botschafterresidenzen in der osmanischen Zeit begann sich das Bild von Pera zu verändern. Mit der Zeit wanderten einige europäische Familien, die mit der wirtschaftlichen Lage ihres Landes unzufrieden waren, nach Istanbul aus und ließen sich in Pera nieder. Bald füllte sich Pera mit Botschaftsresidenzen, Luxusgeschäften, Hotels, Konditoreien und Theatern. Es verwandelte sich in einen Ort, der den schicken Vierteln westlicher Städte ähnelte und als Beyoğlu bekannt wurde. Über Jahrhunderte hinweg wurde die religiöse und ethnische Vielfalt zum Charakter von Beyoğlu, der sich in der Architektur und der kulturellen Identität der Region widerspiegelt. Die Zeit in Beyoğlu verging wie im Flug, aber keine Sorge, unsere Reise wird weitergehen. Wenn es um Beyoğlu geht, werden wir bei unserer nächsten Reise die Orte besuchen, an denen man nicht vorbeigehen kann, ohne sie zu besuchen. Die Sendung Kapitäns Logbuch wurde von Neslihan Değirmencioğlu für die Stimme von Türkiye vorbereitet und von Esra Erdoğan moderiert. Auf Wiederhören!
Das Logbuch des Kapitäns.
Ne gelir de görücü in.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio la voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquie.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
Чели ши Туарчи Чешен, Гонко Дентай.
Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
Да, да, Турция радио, да.
Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури, Турция Стма.
Овода, Турция Уни, Радио Са.
Айч Радио Воча Тюркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия Овазе.
Диплеер Тюркияның Пети Радиосы.
Е, Садай Тюркия.
Аңлаватқаныңла Тюркия Овазе Радиосы.
Эдо Ифонитис Тюркия.
Овди Радио Глаз Тюркия.
Гидарре Ди Амурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radiosa.
It Turkiye hangia radio ya.
Ovde radio glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Taksam tırnağıma gitsem çöle ben bir şahin olsam sen bir balaban taksam cırnağıma gitsem çöle ben
Somit geht unsere Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Die Sendung wurde von Hakan Ören und Gültekin Alkoy moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin Ses Radyosu.